Vor einigen Tagen habe ich auf einem Video, in dem es über Procurement oder Einkauf ging, einen recht fiesen Kommentar über Einkäufe erhalten. Der ging ungefähr so, dass die Einkäufe entlang der Unternehmen sehr viel Wert vernichten, weil sie eben zu sehr rein auf den Preis fokussiert sind und damit Lieferantenbeziehungen und so weiter kaputt machen oder langfristig schädigen. Ich dachte, ich breche mal eine Lanze für die Einkäufer und gebe euch mal mein Feedback, wie ich auf den Einkauf über die Jahre hinweg sehe. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Wie gesagt, heute breche ich eine Lanze für Einkäufer. Und ja, ich muss sagen, als ich mehr Junior war, in weniger hohen Führungsebenen, war ich selber oft kritisch, was Einkäufe betrifft. Denn ja, ich habe auch früher den ein oder anderen Einkäufer oder die Einkäuferin gesehen, die wirklich nur auf den niedrigsten Preis geschaut hat, die kein Ohr hatte oder der kein Ohr hatte, wenn ich irgendwie da noch eine Flexibilität, Agilität, irgendeine Sonder, nenn es mal Serviceleistung und so weiter vom Lieferant gebraucht hatte. Die gab es, die gibt es. Normalverteilung, ne? Die guten, die durchschnittlichen, die schlechten Einkäufe, wie in so allen oder ja in allen möglichen Berufen und Berufszweigen. Je mehr ich jetzt aber sehe, verstehe ich natürlich auch die Wichtigkeit des Einkaufs. Das war mal ein simples Beispiel. Wenn ihr euch mal guckt, wenn ihr mal 100% eure Produktkosten, Herstellkosten, COX, wie auch immer nehmt, guckt doch mal, wie hoch ist der Anteil von den beschafften Teilen oder kauft ihr sogar alles zu, ne? Wenn ihr nur mit Handelswaren arbeitet, wie auch immer. Also was kauft ihr an Rohmaterial, Packmaterial zu, welche Serviceleistungen, externe Wertschöpfung wird zum Beispiel eingekauft und so weiter. Oftmals werdet ihr sehen, in vielen Branchen, gerade Konsumgüter, ähnliche Branchen oder mehr Commodity-Branchen, wo man eben weniger Wertschöpfung bei den Herstellern hat, bei einfacheren Produkten, ist es doch sehr hoch, der Anteil an zugekauften Waren. Das heißt, daher habe ich schon ein Verständnis, dass die Geschäftsführer, die Vorstände einen Riesendruck auf den Einkauf oder auf den Einkauf ausüben. Weil man halt darüber, wenn man die Kosten senkt, die Aufwände senkt, kann man die Marge erhöhen, somit die Betriebseinnahmen, den EBIT, den Gewinn, sage ich mal, ne, steigern. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist es? Daher glaube ich dran, dass heutzutage der moderne Einkauf eben weit über die Kosten hinausgehen muss. Und ich sehe auch die Mitarbeiter im Einkauf, die Kolleginnen und Kollegen, die entwickeln sich weiter. Es gibt viel mehr Quereinsteiger, die den End-to-End-Supply-Chain-Gedanken, also Kunde bis ne, zum Lieferant, besser verstehen, also Herstellung, Logistik, alles mitgenommen. Dadurch auch mehr Erfahrung mitbringen auf welche Nuancen wichtig sind, ne? Was man mit den Lieferanten diskutieren sollte. Ist es ein besseres Verständnis und Wissen auf Lieferantenseite da oder für die Lieferanten da, wie man den Lieferanten helfen kann, wie es den Lieferanten geht, wo man vielleicht auch dann übers Ziel hinausschießt und dann vielleicht auch langfristig einen Schaden anrichten kann. Ja, ich habe in der Vergangenheit, nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt nicht von einem Einkäufer, von einem Produktionsleiter, der mehrere Produktionsstandorte in Operations Head geleitet hat. Das war früher schon mehr drin und es gibt immer noch die alten Führungskräfte, die so ticken, die zum Glück aber am Aussterben sind. Ich saß einmal in einem Meeting und auf einmal, der war so stark auf sein Silo fokussiert, seine Effizienz zu erhöhen, seine Kosten zu senken. Und irgendwie so, ich scheiß euch das Lager mit Beständen zu. Nur um seinen Output der Anlagen hochzufahren, immer mit Sachen, die brauchen wir gar nicht als Unternehmen. Dann hat er Riesenverspendungen nachgelagert. Er sah toll aus mit seinen Teams und mit seinen Werken. Und für so Leute, sorry, würde ich sagen, für euch oder mit euch arbeite ich auf keinen Fall zusammen, ne? Wenn ich die Wahl hätte und flexibel bin und gut bin und vielleicht auch mehrere Wahlmöglichkeiten an Arbeit gebe und habe. Aber die gibt's, die gab es viel, die gibt es manchmal noch, aber sie sind zum Glück am Aussterben, wie gesagt. Heutzutage haben aber viele umgedacht, ne? Anstatt diese typische, wie so eine Fliege, die Beziehung, wo Einkäufer, Verkäufer permanent nur miteinander reden, sprechen, dreht man das jetzt eigentlich um, dann lässt die Experten miteinander sprechen, also Qualität mit Qualität, Logistik mit Logistik, Entwicklung mit Entwicklung und reichert so automatisch, ne, den Rahmen an, dass er über mehr Themen spricht, um so eine bessere Win-Win-Situation dann zwischen Kunde und Lieferant zu kreieren. Und der Einkäufer ist dann mehr der Mittelsmann, der guckt, dass die richtigen Leute sprechen. Natürlich noch der Rahmenvertrag und die Zahlungsziele stimmen und so weiter, die Konditionen stimmen. Das ist schon noch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, aber es geht eben um viel, viel mehr. Der sogenannte Total Cost of Ownership Ansatz ist auch bei immer mehr die Einkäufern verstanden, dass man eben auch auf Folgekosten guckt und nicht nur auf den reinen Preis, sondern Was bedeutet das für die Lagerhaltung, für die Haltbarkeit, je nachdem, ob es da Haltbarkeit gibt? Habe ich gewisse Verschwendungen des einen Produktes vielleicht effizienter weiter zu verarbeiten als das andere und so weiter. Ne? All das ist so ein Total Cost of Ownership Ansatz. Gibt es auch einige, die ein oder anderen Videopodcasts hier auf dem Supply Chain College dazu, sucht doch mal danach, die ihr euch dazu anhören könnt. Und eben firmenübergreifend End-to-End ist ein viel besseres Verständnis da. Was ich euch auch empfehlen kann, ist zum Beispiel ein Buch von Jack Nasher, Deal nennt sich das. Das habe ich in der ersten Version, ich glaube, es gibt eine neue Version, eine Überarbeitung. Habe ich schon ein paar Mal als Hörbuch gehört unterwegs im Auto, kann ich nur empfehlen. Da geht es über Themen wie Ankern, wo der eine den Preisanker auswirft, der nächste, und dann findet man sich irgendwo in der Mitte, wie ein bisschen auf dem türkischen Bazar. Ist nicht unbedingt meins, aber das gehört auch dazu, das ist eine Technik. Aber auch, was ich eigentlich hinaus möchte, was mir ganz, ganz wichtig ist vom Mindset, ist, wenn man sich jetzt die Verhandlung, wenn man nicht nur transaktionell denkt, ne, und sich das als Kuchen vorstellt und wer kriegt jetzt das größere Stück, der Lieferant, der Kunde, das ist ein sehr, sehr altmodisches, schlechtes Denken. Kein partnerschaftliches Denken. Mir geht es eher darum, was wir alle mitbringen sollten an den Verhandlungstisch, wie kann ich den Tisch, wie kann ich den Kuchen größer machen? Also was gibt es über die Transaktion, über das Produkt eigentlich hinaus, was ich jetzt einkaufe oder die Serviceleistung? Mal ein privates Beispiel, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, kriege ich noch ein paar Winterreifen, Sommerreifen oder kriege ich zumindest mal 1, 2, 3 Inspektionen umsonst, kriege ich einen Gutschein fürs Fahrsicherheitstraining, ich weiß doch nicht. Ne? Also Sachen, dass man wirklich versteht, was ist für den Lieferant und für den Kunden wirklich wichtig, je nachdem, auf welcher Seite ihr euch gerade befindet, und dann Dinge anbietet, vielleicht über ja, das Transaktionsgut, ne, sage ich jetzt mal, hinaus. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war letztens sehr froh, einen Einkäufer an meiner Seite zu haben, weil ich selber, meine Frau schimpft immer über mich, die war jahrelang mal Einkäuferin, aber mittlerweile macht sie was komplett anderes. Sag mal, ich bin schlechter Verhandler, ja, weil ich hasse es wie verrückt, um irgendwas zu falschen. Aber wenn man nicht fragt, gewinnt man nichts. Und es geht nicht immer darum, kann ich weniger zahlen, ne, wenn ich irgendwo bin, sondern was könnte ich denn noch haben? Oder könnte ich etwas schneller haben? Könnte ich eine Modifikation haben? Oder was auch immer. Ne? Manchmal ergibt sich da was ganz, ganz Interessantes, manchmal halt nicht. Da ging es um eine Serviceleistung, also eine Beratungsleistung und eine Software, die wir brauchen für das Supply Chain-Thema. Und der Einkäufer hat mir nochmal geholfen, wirklich den Vertrag zu verbessern. Aber was ich dann als Fachexperte, sage ich mal, mit dem Einkäufer im Team, im Tandem, ne, oder als Tandem mache, ist auch zu sagen, hey, Achtung, ich möchte von diesen drei Firmen ein Angebot. Bei A finde ich das gut, bei B jenes gut, bei C dieses gut. Und das kriege ich auch, guckt, dass der Einkäufer, Einkäuferin nicht übers Ziel hinausgeht, nur um irgendwie noch mal ein paar Euro rauszuquetschen oder ein anderes Zahlungsziel oder so zu vereinbaren. Sondern ich sage dann auch so, Achtung, das ist jetzt wirklich so wichtig, das würde die Qualität des Projektes so sehr verringern, nur weil du noch mal 5.000 oder 10.000 Euro, was auch immer, da rausquetschst. Wir haben einen größeren Benefit, wenn wir dieses Thema oder so im Paket zum Beispiel lassen oder diese Extraleistung für den Lieferanten noch bekommen. Manchmal kann man auch den Lieferanten dann noch eine Gegenleistung anbieten. Wenn man für ein renommiertes Unternehmen arbeitet, vielleicht möchte der Lieferant das Logo verwenden vom Unternehmen, sodass man Partnerschaften auf der Homepage, auf Firmen, also auf Messen, sage ich mal, ne, oder so vorstellen kann, um so wieder attraktiv für andere Kunden zu werden. Vielleicht hat man eine gewisse Erfahrung, weil man als Kunde in einer Branche arbeitet, in die der Lieferant noch reinkommen möchte. Somit lernt der Lieferant vielleicht auch noch was, entwickelt sein Produkt entsprechend weiter und kann dann da wieder wachsen. Und so weiter. Ne? Also ihr seht schon, auf was ich hinaus möchte. Also guckt über das Produkt hinaus, was kann man sich gegenseitig noch anbieten, um zum attraktiven Deal zu kommen. Und ich glaube, viele Lieferanten, zumindest 8 oder 9 von 10, oder viele Einkäufer wollte ich natürlich sagen, 8 oder 9 von 10, versuchen, das Spektrum und die Scheuklappen ein bisschen aufzumachen. Ich mache mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Man hatte eine Produktionsanlage, die war schlecht ausgelastet mit der hohen Produktkomplexität aus Verkaufsgründen, finanziellen Gründen, wollte man aber die Produkte nicht komplett einstellen und die Anlage stilllegen. Somit hat man nach einem Lieferant gesucht, einen langjährigen Partner genommen, hat ihm die Anlage mit entsprechenden Vertragsklauseln und so weiter abgegeben. Man hat natürlich erstmal das Problem verlagert, aber jetzt kommt der Clou. Man hat dem Lieferant erlaubt, sich für andere Kunden zu öffnen, was wir als Hersteller vielleicht niemals gemacht hätten, weil das nicht in unserem Core-Business-Interesse ist. Der Lieferant hat dann in dem Fall die freien Kapazitäten schließen können. Wie gesagt, man muss auf Details achten, na, keine direkten Mitbewerber, die im eigenen Marktumfeld wildern. Ich brauche gewisse Kapazität, Flexibilität zu sagen, was auch immer, aber den Rest kann der Lieferant dann auslasten. Und somit gibt es eine Win-Win-Situation. Lieferant wächst, hat bessere Skaleneffekte, wir haben unser Problem weg, haben vielleicht sogar Kosten eliminiert. können die Produkte oder nicht die Kosten eliminieren, aber wir können die Produkte weiterhalten, aber die Kosten nicht weiter anwachsen lassen über die nächsten Jahre, sogenannte Cost Avoidance-Maßnahmen durchgeführt, was auch immer. Es gibt Supply-Innovation-Themen. Also viele Lieferanten sind ultra-innovativ, entwickeln neue Rohstoffe mit speziellen Spezifikationen, besseren nachhaltigen Verpackungen und so weiter. Ja? Und das kann man in-house teilweise gar nicht als Hersteller alles gewährleisten, weil das eben nicht unsere Kernkompetenz ist. Also kann man mit Lieferanten, mit langjährigen Partnern gut zusammenarbeiten und kann sogar sagen, hey, wir probieren das zuerst aus. Ich möchte exklusiv 2-3 Jahre, bevor du es an andere Mitbewerber gibst, diese Innovation, diese neue Spezifikation austesten in meinem Produktportfolio. Somit hat der Lieferant wiederum hat wieder einen Partner, mit dem er schon mal die Innovation hochfahren kann, verbessern kann, feintunen kann. Und wir auf Kundenherstellerseite zum Beispiel haben den Benefit, dass wir früher neue Gimmicks, neue Dinge in den Markt bringen können und auch da wieder innovativ sind, obwohl das gar nicht unsere eigene Entwicklung war. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Vertrauen ist wichtig, Daten austauschen. Ja, gerade bei langjährigen Partnerschaften hat man eine viel transparenteres Miteinander, kann dann dadurch zusammenwachsen, indem man Probleme mehr auf den Tisch legt, sie analysiert, proaktive Zusammenarbeit, ein Verständnis füreinander aufbaut, da wieder neue Serviceleistungen draus entstehen, die über das ursprüngliche Vertragsprodukt eigentlich hinausgingen. All das sind Themen, die heute eigentlich sehr normal sein sollten und ich glaube eben viele Einkäufer wissen das mittlerweile. Ich gucke kurz auf meine Liste, was ich mir hier so aufgeschrieben habe für heute. Ich glaube, das meiste habe ich angesprochen und ich hoffe, ich habe euch was zum Nachdenken, was Interessantes mitgegeben. Kommentiert doch mal unter dem Podcast und Video, was das war. Wenn ihr Einkäuferin, Einkäufer seid, kommentiert doch mal, was hat sich für euch so in den letzten Jahren verändert? Was wurde schlechter, besser, schwieriger, einfacher? Teilt das Video, liked das Video, den Podcast, abonniert den Kanal und den Podcast. Würde mich sehr freuen, dass noch mehr Leute aufmerksam auf Supply Chain College werden. Und es sind viele, viele, weit über 100 weitere Beiträge schon online, die ihr hier irgendwo jetzt an der Seite findet. Klickt doch mal drauf, um das nächste Supply Chain Thema kennenzulernen. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.